Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Ein Zufallsgenerator sucht für uns immer die Fälle aus und dieses Mal gibt es einen Fall mit der Tatwaffe Eispickel. Und Shaki, du hast wieder Fakten vorbereitet.
Genau.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Der Eispickel. Heute oft ein eher unscheinbares Werkzeug in der Bar oder beim Bergsteigen. Hat eine überraschend vielseitige Geschichte und Bedeutung, die weit über seine praktische Funktion hinausreicht. Ursprünglich entwickelte sich der Eispickel aus einfachen Werkzeugen zur Bearbeitung von Eisblöcken. In Zeiten vor elektrischen Kühlschränken wurden Eisblöcke für die Kühlung von Lebensmitteln und Getränken verwendet. Und robuste Metallpickel halfen dabei, das härtere Eis zu teilen und zu handhaben. Mit der zunehmenden Popularität des Bergsteigens im 19. Jahrhundert gewann der Eispickel eine völlig neue Funktion. Bergsteiger erkannten schnell, dass die Kombination aus spitzem Ende und stabilem Schaft ideal war, um im Eis sicheren Halt zu gewinnen, Hänge zu überqueren oder Stürze abzufangen. Hersteller wie Grivel, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, in den Alpen begannen, gezielt Pickel für den Bergsport zu fertigen. Und der Eispickel wurde zu einem festen Bestandteil der alpinen Ausrüstung. Heute kennt man den Eispickel in vielen Kontexten. Als klassisches Barkeeper-Werkzeug, um Eiswürfel für Cocktails zu bearbeiten, gehört er zur Grundausstattung jeder gut sortierten Bar. Hast du das eigentlich gewusst? Also mir war das echt neu.
Also ich habe ja eine Zeit lang in Bars gearbeitet, aber wir hatten nie einen Eispickel. Also bei uns gab es eine Eismaschine und da kamen fixfertige Eiswürfel.
Genau, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, ich würde halt gern irgendwie so Barmenschen fragen, also so ein paar, ob das wirklich noch so ist. Weil mir kommt halt auch vor, entweder man kauft diese fertigen Eiswürfel oder man hat eine Eismaschine oder so da stehen. Also keine Ahnung, ob das wirklich noch so gang und gäbe ist.
Also ich glaube in allen moderneren Bars vielleicht, also die, was auch das Budget haben für eine Eismaschine und so weiter, glaube ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass man den Eispickel noch benutzt, weil für das hat man... Wenn jetzt das eine volle Bar ist, hast du ja keine Zeit, dass du da mit dem Eispickel dastehst und dir einen Eiswürfel zurechthammerst.
Aber ich fände es irgendwie schon geil, wenn die da ihren Drink da mixen und machen und dann drehen sie sich um und dann haben die so einen riesigen Klotz Eis und dann hauen die da jetzt mal wieder so ein bisschen Eis runter für den neuen Cocktail. Also das fände ich eigentlich ganz cool.
Vielleicht gibt es das auch so in so richtige Nobelbars.
Ja, vielleicht.
Da, wo alles so fancy-schmancy.
Genau, vielleicht. Ich dachte mir das auch gerade. Vielleicht kommt das eigentlich von früher und jetzt macht man es halt, weil es irgendwie fancy ist.
Vielleicht. Also in den Bars, wo ich gearbeitet habe, gab es keinen Eispickel und da gab es nur ganz normale Eiswürfel. Aber da gab es auch keine so fancy Getränke.
Ja, okay. Ein besonders ungewöhnlicher Abschnitt in der Geschichte des Eispickels findet sich im Bereich der Medizin. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts experimentierte der Neurologe Walter Freeman mit einer Form der Lobotomie, bei der er ein spitzes Instrument durch die Augenhöhle ins Gehirn geführt wurde. Obwohl hierfür formal kein Bareispickel verwendet wurde, war das Verfahren von der Idee her ähnlich. Ein eindrückliches Beispiel dafür, wie ein Werkzeugprinzip in völlig anderen Kontexten auftauchen kann und welche kontroversen Konsequenzen menschliche Erfindungskraft haben kann. So spannt der Eispickel einen weiten Bogen, vom funktionalen Werkzeug zur Eisbearbeitung über ein ikonisches Werkzeug im Bergsport bis hin zu seiner Präsenz im Baralltag und der Popkultur. In all diesen Facetten verkörpert er eine Verbindung von Alltagstauglichkeit, historischer Bedeutung und kultureller Symbolkraft. Ein unscheinbares Objekt mit überraschend vielen Geschichten. Und jetzt bin ich gespannt auf deinen Fall, liebe Sina.
Ja, bevor wir zu meinem Fall kommen, ich muss noch dazu sagen, ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich Lobotomie als übergreifenden Fall nehmen soll, weil ich wusste, dass da die Eispickel auch einige Zeit lang verwendet wurden.
Okay.
Und ich finde das ja so ekelhaft, die Vorstellung, dass dir
ja
in die Augen,
ja,
also das war ja, oh.
Ja, also ich hatte jetzt beim Lesen wieder körperliche Schmerzen dabei. Also es ist unvorstellbar, ja.
Also das ist sowas Ekelhaftes, dass das jemals,
ja,
überhaupt, dass man das überhaupt in Betracht gezogen hat.
Aber Menschen sind ekelhaft, Sina.
Ja, hundertprozentig, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber ja. Okay, kommen wir zu meinem Fall. Kill around the world. Die Hitze in Mexiko-Stadt im August 1940 ist drückend. In den staubigen Straßen von Coyoacán, einem damals noch fast ländlichen Vorort, scheint die Zeit stillzustehen. Doch hinter den dicken Mauern eines Hauses in der Avenida Viena herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Es ist ein Ort der Belagerung. Hier lebt Leo Trotzki, der Mann, den Josef Stalin aus der Sowjetunion verbannt und zum Tode verurteilt hat. Das Haus ist eine Festung. Wachtürme ragen über die Mauern, die Fenster sind mit Ziegeln zugemauert. Schwere Stahltüren sichern die Eingänge. Trotzki weiß, dass sein Ende naht. Er wartet auf den Tod, während er im Garten seine Kaninchen füttert. Die Sicherheitsvorkehrungen sind das Ergebnis eines traumatischen Ereignisses. Nur 3 Monate zuvor, am 24. Mai 1940, stürmte ein Kommando von etwa 20 Attentätern das Anwesen. Unter der Führung des Malers David Alfaro Siqueiros feuerten sie hunderte von Schüssen in die Schlafzimmer. Trotzki und seine Frau Natalia Sedova überlebten nur, weil sie sich unter ihre Betten rollten, in eine Ecke, die außerhalb des Schussfeldes lag. Ihr Enkel Seva wurde am Fuß verletzt. Ein junger Leibwächter, Robert Sheldon Hart, verschwand mit den Angreifern und wurde später ermordet aufgefunden. Dieses Versagen der Sicherheit führte dazu, dass Präsident Lázaro Cárdenas die Befestigung des Hauses anordnete. Doch keine Mauer ist hoch genug, wenn der Verrat bereits im Inneren wohnt. Liebe Schaki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum sowjetischen Eispickel-Mord. Während Trotzkis Leibwächter, meist junge amerikanische Trotzkisten, die Außenmauer verstärkten, spazierte die Gefahr durch das Haupttor. Sie trug den Namen Frank Jackson. Jackson war ein junger Mann, der sich als kanadischer Geschäftsmann ausgab. In Wahrheit hieß er Ramon Mercader. Er war ein spanischer Kommunist und ein Agent des sowjetischen Geheimdienstes NKVD. Seine Mutter, Caridad Mercader, war eine fanatische Kommunistin, die ihn persönlich für diesen Auftrag vorbereitet hatte. Mercaders Infiltration war ein Meisterstück der psychologischen Kriegsführung. Er begann eine Liebesbeziehung mit Silvia Ageloff, einer engagierten Trotzkistin aus New York. Er traf sie 1938 in Paris, gab sich als Jacques Monard aus, der reiche Sohn eines belgischen Diplomaten. Er war charmant, wohlhabend und schien sich kaum für Politik zu interessieren, die perfekte Tarnung. Über Monate hinweg baute er ein Netz aus Lügen auf. Als Silvia nach Mexiko zog, um für Trotzki zu arbeiten, folgte er ihr. Er tat den Wachen kleine Gefallen, er fuhr sie in seinem schicken Buick durch die Stadt, er wurde Teil der Familie. Und er hatte jetzt mehrere Identitäten. Also seine wahre Identität war Ramón Mercader, also da war er der spanische NKVD-Agent. Dann gibt es noch die Pariser Tarnung, Jacques Monard, belgischer Diplomatensohn. Dann die mexikanische Tarnung, Frank Jackson, kanadischer Geschäftsmann. Und der sowjetische Ehrentitel, Ramón Ivanovich López, ein Held der Sowjetunion. Mercader wurde so vertraut, dass er ausschließlich das Arbeitszimmer Trotzkis betreten durfte, ohne durchsucht zu werden. Trotzki selbst mochte den jungen Mann eigentlich nicht besonders, hielt ihn aber für harmlos. Ein fataler Irrtum. Der NKVD-Agent wartete nur auf den richtigen Moment. Die Operation Utka, also Operation Ente, war in ihrer entscheidenden Phase. Die Planung des Mordes erforderte Diskretion. Eine Schusswaffe war zu laut. Sie hätte die Leibwächter in den Türmen sofort alarmiert. Mercader brauchte etwas, das geräuschlos tötete, aber genug Wucht besitzt, um das Ziel sofort auszuschalten. Die Wahl fiel auf ein ungewöhnliches Instrument, den Eispickel. Es war kein gewöhnlicher Eispickel, wie man ihn zum Zerkleinern von Eiswürfeln in einer Bar verwendet. Es war ein massives Bergsteigerwerkzeug, ein sogenannter Biolett. Hergestellt wurde Ende 1920er Jahre von der Firma Werkgen Fulmes im österreichischen Stubaital. Der Kopf des Pickels bestand aus geschmiedetem Stahl mit einer spitzen Haue auf der einen und einer flachen Schaufel, einer Atze, auf der anderen Seite. Mercader war ein erfahrener Bergsteiger. Er wusste genau, wie man mit diesem Werkzeug umgeht. Er behauptete später gegenüber der Polizei: Ich hatte eine seltene Fähigkeit, mit dem Biolett umzugehen. Zwei Schläge reichten mir, um einen riesigen Eisblock zu zertrümmern. Für den Mord bereitete er die Waffe sorgfältig vor. Er kürzte den Stiel. Der originale Eichenholzstiel war für das Bergsteigen lang und unhandlich. Mercader sägte ihn auf eine Länge von etwa 30 Zentimetern ab. Durch die Kürzung konnte er die Waffe in einer speziellen Tasche in seinem Regenmantel verbergen. Und entgegen vieler Darstellungen benutzte er nicht die spitze Seite. Er schlug mit der breiten Schaufelseite mit der Atze zu, um die größtmögliche Zerstörung des Schädels zu erreichen. Warum ein Eispickel? In Mexico City gab es 1940 kaum Alpinismus. Die Ermittler waren zunächst völlig verwirrt. Mercader hatte das Werkzeug aus dem Haus des Sohnes seines Vermieters gestohlen. Er wollte, dass der Tod schnell und leise eintritt, damit er das Anwesen als Gast verlassen konnte, bevor die Leiche entdeckt wurde. Rekonstruieren wir die Tat. Der Tag beginnt wie jeder andere in der Casa Viena. Trotzki arbeitet intensiv in seinem Studierzimmer. Er schreibt an einer Biografie über Stalin, seinem Erzfeind. Die Sonne brennt heiß auf den Garten, wo die Kakteen in der Hitze stehen. Trotzki liebt diese Pflanzen. Er hat sie selbst im mexikanischen Hinterland gesammelt. Frank Jackson, also Mercader, nähert sich dem Tor. Er trägt einen schweren Regenmantel über dem Arm, obwohl der Himmel wolkenlos ist. Unter dem Mantel verbirgt er den gekürzten Eispickel, einen Dolch und eine Pistole. Die Wachen lassen ihn passieren. Er ist ein vertrautes Gesicht. Mercader betritt das Arbeitszimmer um 17.20 Uhr. Trotzki sitzt an seinem Schreibtisch, der ihm mit Büchern, Zeitungen und einem Ediphone-Diktiergerät bedeckt ist. Mercader bittet den alten Mann, wie ihn alle nennen, einen Artikel zu lesen, den er über die Vierte Internationale geschrieben hat. Trotzki setzt sich hin und beginnt zu lesen. Er beugt sich über den Text. Mercader steht hinter ihm. Er legt seinen Regenmantel auf den Tisch, um die Waffe unbemerkt herauszuziehen. Er greift den Eispickel fest mit beiden Händen. Er schließt die Augen, wie er später aussagt, und schlägt mit voller Wucht zu. Der Schlag trifft Trotzki am rechten Hinterkopf. Die Schaufel des Pickels zertrümmert den Scheitelknochen. Das Metall dringt 7 Zentimeter tief in das Gehirn ein. Ein dumpfer, fleischiger Aufprall. Doch was dann passiert, hat Mercader nicht vorhergesehen. Trotzki stirbt nicht sofort. Anstatt lautlos zusammenzubrechen, stößt er einen Schrei aus, der durch das ganze Haus hallt. Es ist ein markerschütternder, pfeifender Laut, der das Blut in den Adern gefrieren lässt. Trotzki springt auf. Er ist wie ein verwundetes Tier. Er stürzt sich auf Makada. In einem verzweifelnden Kampf beißt Trotzki seinem Angreifer so fest in die Hand, dass er Fleischstücke herausreißt. Er bewirft Makada mit Büchern und dem schweren Diktiergerät. Die Leibwächter stürmen das Zimmer. Sie finden Trotzki blutüberströmt, aber immer noch kämpfend. Sie werfen Makada zu Boden und beginnen, ihn mit dem Kolben ihrer Revolver zu malträtieren. Sein Schädel bricht fast unter ihren Schlägen. Trotzki, der mühsam an der Türschwelle lehnt, befiehlt seinen Wachen: Tötet ihn nicht, er muss reden. Er weiß, dass dieser Mann der Schlüssel zu Stalins Verbrechen ist. Natalia Sidova eilt zu ihm. Er sinkt in ihre Arme und sagt ruhig: Jetzt ist es verbracht, die Spannung ist endlich gebrochen. Trotzki wird eilig in das Kruzwerde Krankenhaus gebracht. Er ist noch bei Bewusstsein, aber sein Zustand verschlechtert sich rapide. Eine Lähmung beginnt, seine linke Körperseite zu ergreifen. Er diktiert seinem Assistenten Joseph Hansen eine letzte Botschaft. Ich bin sicher über den Sieg der 4. Internationale. Vorwärts. Ein Team der besten mexikanischen Chirurgen wird zusammengerufen. Dr. Joaquin Mas Patino, ein Pionier der mexikanischen Neurochirurgie, leitet die Operation. Das Ausmaß der Verletzung ist katastrophal. Der Scheitelknochen ist großflächig zertrümmert, der Pickel hat die Hirnhäute zerrissen und das Gehirngewebe im rechten Frontal- und Parietallappen massiv geschädigt. Es hat sich ein schweres subdurales Hämaton, also Bluterguss, unter der Hirnhaut gebildet. Die Chirurgen führen eine Kraniktomie durch. Sie entfernen ein Stück des Schädels, um den Druck zu lindern. Das Bohrloch ist jedoch nur 25 Quadratzentimeter groß. Spätere Expertenkritik deuten darauf hin, dass dies viel zu klein war, um die Schwellung des Gehirns effektiv zu kontrollieren. Das Gehirn quillt aus der Öffnung. Die Blutung in den Ventrikeln ist nicht zu stoppen. Trotzki kämpft 25 Stunden und 30 Minuten lang. Er verliert das Bewusstsein und fällt in ein tiefes Koma. Natalia weicht nicht von seiner Seite. Am 21. August 1940 um 19.25 Uhr stirbt Leo Trotzki an Blutverlust und Schock. Nach seinem Tod wird Trotzkis Körper einer gründlichen Autopsie unterzogen. Die Mediziner sind erstaunt über die Vitalität des 60-jährigen Mannes. Sein Herz wiegt 413 Gramm, ein starkes Herz. Sein Gehirn, das einst die Strategie der Weltrevolution entwarf, wiegt 1568 Gramm. Die Ärzte schneiden es heraus, wiegen es und konservieren es in Alkohol. Die Verletzung am Schädel ist ein Loch von 3 cm Durchmesser. Im Inneren finden sie Knochensplitter, die tief in die graue Substanz getrieben wurden. Es ist ein Wunder der Natur, dass er mit solch einer Verletzung überhaupt noch aufstehen und kämpfen konnte. Die Bestattung Trotzkis wird zu einem Medienereignis. Sein Körper wird aufgebahrt, damit Tausende von Mexikanern Abschied nehmen können. Schließlich wird er kremiert. Ein schreckliches Detail. Während der Kremierung klemmt die Ofentür. Die Trauernden müssen zusehen, wie Trotzkis Gesicht in der Hitze schwarz wird und einschrumpft, als würde er im Feuer vor Schmerz zucken.
Oh nein.
Ja, es ist echt blöd gelaufen.
Ja.
Seine Asche, genau 1,76 Pfund, wird im Garten seines Hauses unter einem großen Monolithen mit Hammer und Sichel beigesetzt.
Was hatten die da eigentlich mit diesem Abwiegen? Also dass da explizit irgendwie sein Gehirn und seine Asche und alles irgendwie abgewogen wurde?
Also ich bin jetzt nicht ganz so tief politisch reingegangen, aber Trotzki war wohl ein großer, großer Revolutionär und hat Stalin ziemlich ans Bein gepinkelt. Also er war offenbar auch recht weltberühmt.
Ja.
Und ich glaube, deshalb sind so viele Autopsiefakten auch öffentlich, weil das halt so ein großer Fall war.
Okay.
Und ich, so wie ich das verstehe, haben sie auch einiges ausgestellt.
Also, ehrlich? Wie ausgestellt?
Wie gesagt, sein Gehirn wurde entnommen und in Alkohol eingelagert. Also kann ich mir vorstellen, dass das irgendwo in einem Museum steht.
Wow. Was ist die Faszination auch dahinter, da hinzugehen und zu sagen, oh, ja, das ist das glibbrige Gehirn von dem und dem. Also so, hä? Ich
denke an die Körperwelten.
Ja, das kann ich noch eher irgendwie verstehen, aber wobei das...
Also ich glaube, da ist nicht nur das ganze Museum voll mit einem Gehirn, sondern...
Ja, ja.
Da wird wahrscheinlich mehr ausgestellt sein.
Von dem gehe ich aus. So ein großer, schwarzer Saal und mittendrin so ein kleines, beleuchtetes Podest, wo nur so sein Gehirn draufsteht.
Ja.
Und dafür zahlst du 45 Euro Eintrittspreis.
Genau.
Genau.
Ja, wer will das nicht? Kommen wir zu Ramón Mercado. Ramón Mercado wird wegen Mordes angeklagt. Er behauptet beharrlich, er sei ein einsamer Wolf gewesen. Er nennt sich weiterhin Jacques Monard. Er weigert sich, seine wahre Identität preiszugeben, selbst unter Folter oder bei Verhören. Er wird zu 20 Jahren Haft verurteilt, der Höchststrafe in Mexiko. Doch Mercado ist kein gewöhnlicher Gefangener. Im Lecumberri-Gefängnis genießt er einen Luxus, der fast schon beleidigend wirkt. Er bewohnt eine Suite aus zwei Zimmern mit Bücherregalen und einer Schreibmaschine. Er trägt Seidenpyjamas und hat ein eigenes Radio. Sein Essen wird täglich aus teuren Restaurants geliefert und er hat eine private, nicht gelistete Telefonnummer in seiner Zelle. Also er darf telefonieren in seiner Zelle. Mhm. Er darf unbegrenzt Besuch empfangen, darunter auch romantische Besuche von Frauen, was nach mexikanischem Gesetz eigentlich verboten war.
Ja, na eh klar.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Sowjetunion riesige Summen Schmiergeld zahlte, um ihren loyalen Agenten bei Laune zu halten. Mercado bleibt stumm. Erst 1953 gelingt es mexikanischen Ermittlern durch einen Fingerabdruckvergleich in Spanien, seine wahre Identität als Ramón Mercado del Río zu beweisen. Nach 20 Jahren Haft wird Mercado 1960 entlassen. Er flieht sofort nach Kuba und dann nach Moskau. Dort wird er wie ein König empfangen. Der KGB-Chef Alexander Schelepin verleiht ihm persönlich den Titel Held der Sowjetunion. Stalin ist längst tot, aber das System belohnt seinen treuesten Mörder. Mercado verbringt seine letzten Jahre zwischen der UdSSR und Kuba. Er arbeitet als Berater für Fidel Castro. Doch der Schatten Trotzkis lässt ihn nicht los. Er stirbt 1978 in Havanna an Krebs. Sein Grab befindet sich auf dem Konsevo-Friedhof in Moskau unter dem Namen Ramón Ivanovich López. Auf seinem Grabstein steht nicht die Wahrheit. Doch was geschah mit dem Eispickel? Nach dem Mord verschwand die Waffe aus den Akten der Polizei. Ein mexikanischer Polizist, Alfredo Salas, hatte sie als Andenken entnommen. Er wollte sie für die Nachwelt bewahren. Jahrzehntelang lag der blutige Pickel unter dem Bett seiner Tochter. Sie schlief buchstäblich auf dem Werkzeug eines der berühmtesten Morde der Weltgeschichte. Im Jahr 2005 beschloss sie, die Waffe zu verkaufen. Der Sammler Keith Melton, ein Experte für Spionagewerkzeuge, kaufte sie nach jahrelanger Suche. Heute ist der Pickel im International Spy Museum in Washington D.C. ausgestellt. Und wenn man genau hinsieht, kann man immer noch die Rostflecken von Mercados blutigen Fingerabdrücken auf der Klinge erkennen. Das Attentat auf Leo Trotzki war kein schneller Akt der Gewalt. Es war das Ergebnis einer jahrelangen bürokratischen Planung durch den NKVD. Es war ein Mord, der die Intimität der Liebe und die Professionalität des Bergsteigens missbrauchte. Trotzki wusste, dass Stalin ihn töten würde. Er schrieb kurz vor seinem Tod: Stalin sucht meinen Tod. Und er hatte recht. Aber er konnte nicht ahnen, dass es ein gewöhnlicher Eispickel sein würde, der die Geschichte der Sowjetunion für immer verändern würde. Der Piolet macht den Mord unsterblich, als Symbol dafür, dass es für einen Dissidenten nirgendwo auf der Welt ein sicheres Versteck gibt, wenn die Macht beschließt, ihn auszulöschen. In Coyoacán steht das Haus heute als Museum. Die Einschusslöcher in den Wänden und der verlassene Schreibtisch im Arbeitszimmer erinnern an die Brutalität jenes Nachmittags. Der Fall Trotzki bleibt die ultimative True-Crime-Story. Ein Agent ohne Gesicht, ein Opfer ohne Land und eine Tatwaffe, die eigentlich dazu gedacht war, Gipfel zu stürmen, aber stattdessen einen der größten Köpfe des 20. Jahrhunderts zertrümmerte. Und das, liebe Schacki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war der sowjetische Eispickelmord.
Ich finde den Fall irgendwie so schräg. Also, keine Ahnung, ich musste jetzt echt mehrmals richtig schmunzeln, während du mir das erzählt hast. Ich mir dachte so, what the fuck? Also, keine Ahnung. Zuerst auch am Anfang mit diesen ganzen Identitäten. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, ich hätte mir das gar nicht gemerkt, glaube ich. Also ich wäre da so durcheinander gekommen. Ich hätte mich dann, glaube ich, jetzt mal falsch vorgestellt oder hätte dann die falsche Geschichte erzählt. Also das finde ich schon irgendwie voll krass, oder?
Also ich wäre so schlecht bei sowas.
Voll.
Ich müsste da so eine kleine Liste bei mir führen und dann so, warten Sie mal kurz.
Ja. Ja, also ich würde da, glaube ich, auch nach einer Woche auffliegen, maximal.
Ganz ehrlich, also man romantisiert ja dieses Agentenleben immer so, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre einfach nur scheiße. Ich kann nicht leise schleichen, weil bei mir meine Zehen knacken, jeder würde mich hören. Ich kann mir meinen Decknamen kann ich mir nicht merken.
Oh ja, ja.
Ich glaube, ich wäre auch gar nicht so kreativ mit Tatwaffen.
Nein, also ich wäre da, glaube ich, auch richtig schlecht. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass wir da schlecht drin wären. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das so ein großer Flex ist, wenn man da so gut drin ist. Ja, und allgemein irgendwie total absurd alles miteinander. Also ich fand das jetzt echt so einen richtig absurden Fall. Ganz schräg.
Ja, aber ich habe jetzt extra so die historische Geschichte ein bisschen ausgelassen, weil ich mir halt auch immer denke, so, boah, dann ist das halt hier jetzt eher ein Geschichtspodcast als wie
ja.
Ein True Crime Podcast. Also jeden, der was interessiert, der kann natürlich sich Trotzkis Leben ansehen und warum er denn so berühmt-berüchtigt war und was er getan hat, damit Stalin nicht ganz so ein großer Fan war. Das kann man sich ja immer noch nachsehen. Wie gesagt, ich glaube, auch vielen Leuten ist Leo Trotzki ein Begriff. Aber ich fand halt eben seinen Mord echt spannend auch.
Ja.
Und halt auch so ein bisschen schräg. Und ich fand es halt auch faszinierend, dass er halt, der hat vom Land aus, von Mexiko aus, hat der eine Feste gebaut bekommen.
Mhm.
Dafür, dass sie dann den Typen reinlaufen lassen, nur weil man ihn kennt mit ja. Regenmantel, obwohl es schönes Wetter hat, dann hätte man halt mal nachgeguckt.
Ja, wie gesagt, also halt voll absurd irgendwie. So, ja. Aber wer weiß, wie viele Details wir da vielleicht gar nicht wissen und nie wissen werden.
Ja, also es ist jetzt, ich meine, es kann natürlich sein, dass er das Wachpersonal geschmiert hat vorher, aber
ja.
Dadurch, dass der Typ nie ausgesagt hat in 20 Jahren Gefängnis.
Ja, warum sollte er auch? Der hat das da ja ganz schön. Hat er ja alles.
Ey, ich dachte's mir auch.
Also.
Was ist ihm denn abgegangen?
Ja.
Der musste nicht arbeiten, der hat eine Suite, der konnte telefonieren, der konnte Besuch empfangen, auch romantischen Besuch.
Ja.
Der hat jeden Tag geiles Essen bekommen.
Ja. Also das würde sich so manch einer wünschen.
Ja. Wenn er jetzt noch ein bisschen Ausgang bekommen hätte, dann hätte ich auch gesagt, du...
Passt.
Wie sieht's aus?
Ja.
Ja, das war der heutige Fall. Folgt uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.